Am 27. September 2020 wurde der Krieg im Südkaukasus jetzt neu entfacht. Weißt du denn, was an diesem Septemberwochenende genau passiert ist und warum der Konflikt dann quasi neu entfacht ist?
Das ist ziemlich schwer zu beantworten. Es kommt natürlich darauf an, wen man fragt, welche Seite. Auf armenischer Seite sagt man, Aserbaidschan hat angefangen. Auf aserbaidschanischer Seite sagt man, Armenien hat angefangen. Das ist typisch für viele Konflikte, dass man sich die Schuld hin und her schiebt. Man kann aber davon ausgehen, ohne dass ich mich jetzt hier zu weit aus dem Fenster lehnen möchte, man kann aber davon ausgehen, dass das schon von aserbaidschanischer Seite initiiert wurde. Das spricht einfach dafür, dass vieles da schon vorbereitet wurde. Wenn man sich das so anschaut, ist das natürlich ein Angriffskrieg und Armenien ist permanent in der Verteidigung.
Aber gab es denn irgendein konkretes politisches Ereignis oder so, was jetzt quasi dazu geführt hat? Weil immerhin gab es ja eine längere Zeit lang ja sowas wie einen Waffenstillstand oder so. Der Konflikt war ja die ganze Zeit da.
Genau, das stimmt. Es gab immer mal wieder kleinere Auseinandersetzungen oder kleinere Zwischenfälle. 2016 im April. Dann immer so kleinere Berichte, dass mal etwas passiert ist, aber nichts Großes, sage ich mal. Dann in diesem Sommer gab es auch schon ein paar Gefechte. Das hat sich aber auch wieder beruhigt. Und dann ging es ja am 27. September ziemlich überraschend, also jetzt so aus georgischer Sicht ziemlich überraschend auf einmal los, ohne dass jetzt da irgendetwas Konkretes passiert wäre. Man muss aber auch sagen, dass im Vorfeld die Türkei und Aserbaidschan Militärmanöver und Übungen durchgeführt haben. Und es gibt verschiedene Beweise, Satellitenaufnahmen etc., die belegen, dass einiges an Material, die Türkei mit zu dieser Übung gebracht hat, dort verblieben ist. Und da gibt es halt die Annahme, dass das alles vorbereitet wurde und schon etwas länger geplant war.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, in dem Jahr 2016 gab es auch wieder bewaffnete Kampfhandlungen. Jetzt ist es auch so gewesen, dass eigentlich an diesem Montag eine Waffenruhe ab 8 Uhr einberufen wurde, nachdem der US-Außenminister sowohl mit Vertretern Aserbaidschans als auch mit Vertretern Armeniens gesprochen hat. Die hat aber irgendwie nur ganz kurz angehalten. Gegenseitig wurde sich dann vorgeworfen, dass halt eben wieder entweder die armenische bzw. die aserbaidschanische Seite beschossen wurde. Ist denn irgendwie, wenn man sich das halt so anguckt mit dem ganzen Verlauf dieses Konflikts, sowas wie Deeskalation und Waffenruhe überhaupt möglich?
Das ist ganz, ganz schwierig. Ja, diese Waffenruhen, die wurden nach Angaben von beiden Seiten, jeweils von der anderen Seite, schon Minuten, nachdem sie in Kraft treten sollte, wieder gebrochen. In diesem Konflikt jetzt wurde viel Vertrauen verspielt. Oder was heißt eigentlich Vertrauen verspielt? Ich weiß nicht, ob es überhaupt in den letzten Jahren Vertrauen gab. Man muss sich vorstellen, dass diese beiden aus deutscher Sicht kleinen Länder wirklich hochgerüstet sich seit Jahren, Jahrzehnten gegenüberstehen und dass natürlich der Hass auf den jeweils anderen auch geschürt wird, schon seit von kleinem Alter, von jungem Alter. Und es ist sehr schwierig da, weil Deeskalation ist ja auch etwas, was irgendwo in den Köpfen passieren muss. Und mit jedem gefallenen Soldaten, mit jedem Zivilisten, der Opfer eines Luftangriffs wird oder so, wird es natürlich schwieriger, da in irgendeiner Weise zu deeskalieren.
Auf den Hass, der da geschürt wird, würde ich später nochmal zurückkommen. Was mir auf jeden Fall immer auch bei der Berichterstattung derzeit auffällt, ist, dass immer wieder darauf verwiesen wird, dass dieser Krieg, so wie du es jetzt auch schon sagst, jahrzehntelang irgendwie andauert, beziehungsweise der Konflikt, nicht der Krieg, sondern der Konflikt seit 30 Jahren andauert, wenn nicht sogar 100 Jahre zurückgeht. Und nebenbei wird immer mal so erwähnt, Erdölnation, Aserbaidschan. Was ist eigentlich der Hintergrund dieses Konfliktes und worum geht es da heute? Ist es wirklich, keine Ahnung, ein 100-jähriger Traditionskrieg oder geht es da eigentlich um viel greifbarere Dinge?
Ja, das ist ziemlich schwierig, nach diesem Ursprung des Konflikts zu suchen. Wenn man das historisch betrachten möchte, dann ist auch die Frage, wie weit möchte man zurückgehen? Möchte man zu den Anfang der 90er Jahre zurückgehen, als die Sowjetunion zerfiel, oder noch fast 100 Jahre weiter oder tausende Jahre oder hunderte Jahre als das armenische Königreich? Also das ist alles ziemlich komplex. Es gab eine kurze Zeit der Unabhängigkeit, bevor nach der Oktoberrevolution, bevor beide Staaten Teil der Sowjetunion waren. Beide Staaten haben Anspruch auf dieses Gebiet angemeldet. Während der Sowjetunion wurde der Großteil dieses Gebiets Bergkarabach der aserbaidschanischen Sowjetrepublik zugesprochen. Es gab aber immer Spannung, schon immer, also auch zu Sowjetzeiten. Die Armenier, die haben befürchtet, wir werden immer weniger, unser Anteil nimmt ab. Sie waren in diesem Gebiet in der Mehrheit, obwohl sie Teil der aserbaidschanischen Sowjetrepublik waren. Es gab immer mal kleinere Unruhen und richtig eskaliert ist es dann Ende der 80er Jahre. Es gab Demonstrationen, es gab Ausweisungen, die jeweilige Minderheit ist geflohen. 1991 hat das Gebiet Bergkarabach dann seine Unabhängigkeit erklärt, was natürlich von aserbaidschanischer Seite nicht wirklich geduldet wurde. Dieses Gebiet hatte in der aserbaidschanischen Sowjetrepublik einen Sonderstatus als autonome Republik. Dieser Status wurde entzogen. Es kam dann zu Massakern auf armenischer, aber auch aserbaidschanischer Seite. Also da hat niemanden etwas vorzuwerfen oder gerade ja. Und dann hat sich daraus praktisch dieser Krieg wirklich entwickelt, Anfang der 90er Jahre, der um die 30.000 Todesopfer gefordert hat. In dieser Zeit hat Armenien dieses Gebiet ja besetzt, hat Fakten geschaffen, jetzt auch in der letzten Zeit. Und man muss halt auch sagen, dass international völkerrechtlich gehört dieses Gebiet zu Aserbaidschan. Deswegen fühlt sich Aserbaidschan auch im Recht und sagt halt, wir holen uns, was uns gehört. Ihr erkennt es doch alle an. Und Armenien hat in der Zeit seit den 90er Jahren die de facto Kontrolle über das Gebiet, sieht es auch historisch begründet und hat auch immer mehr Fakten geschaffen in den vergangenen Jahren. Also dadurch, dass Straßen gebaut wurden, die das Gebiet direkt mit Armenien verbinden und so weiter. Und das Gebiet wurde auch regelrecht zu einer sehr befestigt, wie zu so einer Festung ausgebaut. Die Hügel drumherum, dass es ziemlich schwer ist, militärisch das Gebiet zu erobern, wie das bisher, also mit der Kriegsführung, wie das bisher möglich war. Aber jetzt, dadurch, dass massiv Drohnen zum Beispiel eingesetzt werden, hat sich das alles ziemlich verändert. Und Armenien ist in der jetzigen Situation militärisch eher unterlegen, ja. Und hat natürlich aber auch weniger Unterstützung als Aserbaidschan, das muss man ganz klar sagen.
Die Republik Arzach, wie sich ja die Region selbst bezeichnet, ist ja ein de facto Staat, der von keinem anderen Staat anerkannt wird weltweit. Sie haben aber eine Verfassung, eine Regierung, also alles, was so dazugehört, irgendwie Sprache und so. Aber sie wird ja nicht mal von Armenien anerkannt. Kannst du das irgendwie nochmal aufdröseln? Weißt du darüber was, wie vielleicht auch die Identität der Menschen in Bergkarabach ist? Ob sie sich eben als Menschen der Republik Arzach zugehörig fühlen? Ob sie sich als Armenierinnen und Armenier fühlen? Weißt du darüber was?
Es sind Armenier. Und eigentlich alles andere, das wäre konstruiert oder ich meine, gut, Nationen, ja, sind ja immer konstruiert und so, aber man kann einfach sagen, das sind Armenier, die dort leben und jetzt da eine Unabhängigkeit, das weiß ich nicht, fände ich persönlich, auch ein bisschen so, dass hier eine besondere Volksgruppe, eine bestimmte Ethnie mit einer ganz anderen Sprache oder Religion und 1000 Jahre alten Kultur irgendwie lebt. Nein, es sind Armenier.
In den deutschen Medien wird auch, wenn jetzt nicht so fokussiert, aber doch immer mal mit Nebensätzen von einem Konflikt zwischen den christlichen Armeniern und dem muslimisch geprägten Aserbaidschan gesprochen. Das suggeriert ja irgendwie, dass die Religion eine nicht so untergeordnete Rolle in diesem Konflikt spielen würde. Ist das tatsächlich so oder ist es von in dem Fall deutschen Medien konstruiert?
Naja, es stimmt natürlich, dass die Armenier armenisch-orthodox sind und die Aserbaidschaner muslimisch. Glaubens, aber dass es sich hier um einen Kampf der Religion oder einen Religionskonflikt handelt, das ist Quatsch, das würde ich einfach jetzt mal ganz klar und hart so sagen, darum geht es überhaupt nicht. Es geht wirklich einfach um Territorium, es geht um Geschichte, es geht um kulturelle Identität, weil das ist ja dann auch immer so ein Ding, das gehört zu uns, das ist unseres, aber Religion hat hier überhaupt nichts zu suchen in diesem Konflikt. Wird aber, das habe ich auch schon mitbekommen, dann probiert rein zu deuten vor allem dann ja durch irgendwelche rechten Gruppierungen oder so, die dann sagen, naja, seht ihr hier, der Islam, der breitet sich aus etc. Aber das ist Quatsch, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das ist ein rein territoriales Ding zwischen zwei Staaten Und Religion hat damit eigentlich gar nichts zu tun.
Ist ja auch interessant, dass du das jetzt gerade nochmal erwähnst, weil ja auch eine deutsche Delegation der AfD, die waren ja jetzt aber in Armenien und haben die Leute dort vor Ort unterstützen wollen, beziehungsweise ein Bild von der Situation machen wollen, weil sie eben auch quasi einen Vorstoß des islamischen Aserbaidschan da auf jeden Fall unterbinden wollen und das natürlich dann auch ideal in so deutsche, nationale, konservative, rechtspopulistische Erzählungen und Narrative irgendwie reinpasst und da auch gern bedient wird. Eine, oder andersrum gesagt, auch die Beschreibung der Konfliktparteien lassen sich in unterschiedlicher Nuancierung in den deutschen Medien so auf Folgendes runterbrechen. Auf der einen Seite hat man das wirtschaftlich und militärisch unterlegene kleine Armenien. Da wird auch immer wieder auf den Genozid an den Armenierinnen und Armeniern 1915, 1916 hingewiesen. Und auf der anderen Seite ist das diktatorisch geführte Aserbaidschan, wo dann auch Clanstrukturen eine Rolle spielen und so weiter. Werden denn diese klischeehaften Stereotypen-Beschreibungen der Gegner der Realität gerecht?
Zum Teil, muss ich ganz klar sagen. Also man kann definitiv sagen, ja, Armenien ist unterlegen, also auch schon von der Bevölkerungszahl, aber auch militärisch. Die Sache ist so, die Armenier, ja, sie betonen diese Opferrolle gerne, aber man muss halt auch sagen, sie leben in einer richtig, richtig schlechten Nachbarschaft. Im Westen ist die Türkei, dort gibt es keinerlei Beziehungen. Stichwort auch Genozid nochmal, keine Grenzübergänge, gar nichts. Auf der anderen Seite im Osten ist Aserbaidschan der Erzfeind, im Norden ist Georgien, da hat man gute Beziehungen. Und im Süden ist der Iran, da hat man auch gute Beziehungen. So, aber man ist halt wirklich einfach eingekesselt. Man liegt zwischen vier Ländern und hat aber nur Grenzübergänge zu zwei von denen und wird halt permanent bedroht. So, das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr unangenehme Situation. Armenien ist in einer Art Sicherheitspartnerschaft mit Russland. Ist so vergleichbar wie mit diesem NATO-Beistandspakt. Ja, wird ein NATO-Staat angegriffen, müssen die anderen helfen. Das läuft da genauso. Das Gebiet Bergkarabach ist da aber explizit ausgeklammert aus diesem Beistandspakt. So, das heißt, Russland greift bisher nicht aktiv in diesen Konflikt ein. Und Russland hat aber auch zuvor Waffen an Armenien und an Aserbaidschan verkauft, an beide Seiten, hält sich jetzt aber eher so ein bisschen im Hintergrund, also schreitet nicht aktiv ein, möchte aber ganz gerne natürlich, dass da Frieden in dieser Region herrscht. Die ersten beiden Waffenstillstände wurden da auch mit ausgehandelt und Russland hat sich da sehr mit eingebracht und alle Seiten zur Besonnenheit und Ruhe aufgerufen. Im Gegensatz dazu, also die Schutzmacht Armeniens Russland verhält sich ruhig, möchte deeskalieren und der große Unterstützer und die Schutzmacht Aserbaidschans, die Türkei, bringt sich da aber richtig aktiv mit rein und unterstützt Aserbaidschan nicht nur materiell und finanziell, sondern auch personell, also mit Offizieren, mit Truppen. Ich komme dann später noch dazu. Das heißt aber, dass Armenien wirklich in der Situation sehr unterlegen ist. Und da kann man natürlich sagen, ja klar, definitiv die Opferrolle. Man muss das aber auch alles mit Vorsicht genießen. Ja, es ist nicht so, dass Bergkarabach und da angegriffen und zusammengeschossen wird. Ja, es stimmt, aber nicht nur. Armenien schießt natürlich auch zurück. Und es geht hier nicht um den Krieg zwischen Bergkarabach und Aserbaidschan, sondern zwischen Armenien und Aserbaidschan. Und Armenien hat auch zivile Einrichtungen und Wohngebiete in anderen aserbaidschanischen Städten bombardiert. Und da gibt es natürlich auch Todesopfer, militärische wie zivile Todesopfer zu beklagen. Und auf aserbaidschanischer Seite heißt es dann, ja, was soll das denn? Was greift ihr denn jetzt hier aserbaidschanisches Territorium an? Es geht hier um Bergkarabach. Ihr greift überhaupt gar keine Militäreinrichtung an, sondern die Zivilbevölkerung in einem ganz anderen Teil unseres Landes. Aber es geht doch hier um Bergkarabach. Ich sehe es wirklich schwierig, da zu sagen, also Partei zu ergreifen für eine Seite. Das ist hier nicht so einfach.
Gerade auch in den deutschen Medien wird immer wieder die Rolle der Türkei auch angesprochen. Hier und da sind sogar schon Vermutungen geäußert worden, dass hier Stellvertreterkriege geführt werden können. Wie würdest du das einschätzen, beziehungsweise wie wird es vielleicht auch aus georgischer Sicht betrachtet?
Ja, also ganz generell so in Georgien, da ist natürlich in den Medien, bekommt man da ein bisschen mehr mit als in Deutschland. Es ist ja auch gar nicht so weit weg von hier. Also diese ganzen Kampfhandlungen, das sind ja 150, 200 Kilometer, wenn es hochkommt. Also wenn man das so aus Erfurter Sicht sieht, dann wäre Krieg in Dresden oder so. Ja, also das ist eigentlich alles relativ nah. Und deswegen wird das hier natürlich auch ganz genau beobachtet. Generell, was du gesagt hast, Stellvertreterkrieg, weiß ich nicht. Tue ich mich ziemlich schwer mit. Also Türkei und Russland, das ist ja sowieso ein ganz komisches Verhältnis. Also einerseits ist man, sind das Konkurrenten, andererseits arbeitet man zusammen. Man unterstützt so also verschiedene Seiten in Syrien, man unterstützt verschiedene Seiten in Libyen. Und jetzt auch hier in diesem Konflikt. Russland ist generell nicht interessiert, einen offenen militärischen Konflikt mit der Türkei und Aserbaidschan zu haben. Das würde überhaupt gar keinen Sinn machen. Russland geht es wirklich darum, eigentlich den Status quo zu erhalten. Also Ruhe in der Nachbarschaft und ein ungelöster Konflikt ist eigentlich top. Das macht sich in so vielen Ländern bezahlt. Sprich, also zum Beispiel in Georgien, Südossetien, Abchasien, zwei de facto unabhängige Regionen, die aber völkerrechtlich zu Georgien gehören. Man hat die gleiche Situation in der Ukraine mit der Ostukraine und der Krim. Es gibt die gleiche Situation in der Republik Moldau mit Transnistrien. Alles Gebiete, die in der Peripherie oder im Rand Russlands wie auch der EU sind und die sich teilweise halt nach Westen orientieren, gerne in die EU, in die NATO möchten. Solange es ungelöste Konflikte gibt, ist das definitiv nicht möglich. Und das ist für Russland perfekt, weil ja, wer möchte schon, dass die NATO aus russischer Sicht bis an die eigene Grenze heranrutscht? So. Deswegen sind diese eingefrorenen Konflikte super, aber es sollten auch eingefrorene Konflikte bleiben. Und Russland hat deswegen kein Interesse daran, dass dieser Konflikt jetzt hier weiter eskaliert und ja, ein Krieg mit der Türkei würde auch keinen Sinn machen. Deswegen sehe ich das ein bisschen schwierig, das als Stellvertreterkrieg zu bezeichnen, weil eigentlich bekämpfen die Länder sich nicht. Russland hat sich bis jetzt sehr, sehr zurückgehalten. Man darf aber auch nicht vergessen, es gibt diesen Beistandspakt und sobald armenisches Kernland oder sagen wir mal Jerewan, die Hauptstadt, angegriffen werden würde, dann könnte Armenien zu Recht sagen, so, jetzt müsste aber dieser Beistandspakt in Kraft treten und russische Truppen müssten uns jetzt aktiv unterstützen. Man vermutet auch, dass Armenien deswegen Städte wie Ganja, die zweitgrößte Stadt Aserbaidschans im Nordwesten des Landes, angegriffen hat, einfach um eine ähnliche Reaktion von Aserbaidschan zu provozieren, dass dann sich die Kämpfe nicht auf Bergkarabach, sondern vielleicht auf die Hauptstadt oder andere Gebiete in Armenien richten und daraufhin dann Russland eingreifen kann, damit man endlich die Unterstützung von dieser Schutzmacht hat, ohne die man dem Ganzen jetzt gerade sehr ausgeliefert ist. Es gab jetzt Berichte gestern, es gab Fotos, dass russische Truppen an der Grenze zwischen Armenien und Bergkarabach so eine Art Feldcamp aufgeschlagen haben mit der russischen Flagge. Nicht, dass das jetzt eine Verteidigungsposition wäre oder so, aber man zeigt Präsenz, man ist hier. Also man sagt, hier guck mal, wir sind hier auf diesem Berg, hier ist unsere Flagge. Also alles, was jetzt passiert, das wäre dann ein weiterer Schritt Richtung Eskalation, dass sich Russland da auch mit einschaltet. Solange sich das nur auf Bergkarabach konzentriert, wird sich Russland da auch noch raushalten. Und ja, aus armenischer Sicht ist das natürlich schlecht, weil die Türkei sich da sehr, sehr aktiv einbringt. Ich habe das schon gesagt, personell, materiell und auch finanziell. Aber es kommen zum Beispiel auch Kämpfer, das hat man, glaube ich, auch in deutschen Medien mitbekommen. Es werden Kämpfer eingeflogen aus anderen Konfliktgebieten, ja, aus Syrien zum Beispiel, aber auch aus Libyen. Es ist von Söldnern die Rede. Söldner, ja, das sind jetzt aber keine privaten, hochgerüsteten Sicherheitsfirmen oder so. Nicht solche Söldner, sondern eher welche, die in Syrien gegen Assad kämpfen zum Beispiel. Vielen von denen wurde dann versprochen, also da gibt es jetzt verschiedene Berichte und verschiedene Quellen, deswegen ist das eigentlich auch ganz glaubhaft, dass vielen von denen versprochen wurde, dass die irgendwelche Infrastruktur bewachen sollen. Für, weiß ich nicht, 2000 Dollar oder so im Monat, keine Kämpfe. Aber dann am Ende wurden sie aktiv gleich an die Front geschickt und kämpfen eigentlich auch in einem Krieg, in dem sie, von dem sie überhaupt nichts haben, in Ländern, in denen sie noch nie waren. Also die Türkei bringt sich da aktiv ein, schont aber auch die eigenen Truppen, weil dann halt ja irgendwelche Kämpfer aus Syrien oder Libyen eingeflogen werden.
Du hast jetzt natürlich noch einen anderen Player mit ins Spiel gebracht, eben die EU, die ja eigentlich ja auch ein Interesse daran haben sollte, dass dieser Konflikt jetzt nicht entfacht. Ist das so? Gibt es irgendwie Positionierungen? Also ich kann mich erinnern, dass irgendwie Heiko Maas dazu aufgerufen hat, dass beide Seiten doch bitte sinngemäß die Waffen niederlegen und irgendwie den Streit beilegen, so nach dem Motto. Aber so richtig Druck oder irgend Ähnliches habe ich nicht mitbekommen.
Ist auch schwierig. Also mit der EU ist es ja immer so eine Sache. Die EU, das ist ja nicht ein Player so, das sind ja viele Akteure. Und man hat das jetzt so in der letzten Zeit mitbekommen, man konnte sich ewig nicht auf irgendeine gemeinsame Stellungnahme hinsichtlich Belarus einigen, weil da Zypern blockiert hat. Man hat es nicht geschafft, irgendwie mal gegenüber der Türkei eine Linie. Es sind immer verschiedene Interessen und genauso das Gleiche ist das jetzt eben mit Armenien und Aserbaidschan. Die EU kann auch nicht viel machen. Also zum einen, klar, möchte man Frieden und man möchte da, es wäre auch Quatsch, dann irgendeiner Weise Partei zu ergreifen für eine Seite. Aserbaidschan ist völkerrechtlich gesehen im Recht, ja, aber das heißt nicht, dass sie einen Krieg beginnen dürfen. Zivile Opfer wurden durch beide Seiten ausgelöst. Also es ist einfach nicht schön. Es ist halt einfach ein Krieg. Man sieht immer wieder auch, es werden auch so Todeslisten und Fotos veröffentlicht und das ist halt wirklich schlimm, wenn man sich so diese Gefallenen anguckt, so die Namen und das Alter liest. Das sind ja wirklich echt noch halbe Kinder. Die sind 19, 20 Jahre alt und die sterben da. So, das ist, als EU sollte man natürlich wirklich was sagen, aber was will man denn sagen? So, wer ist man? Wer wirklich Einfluss hat, das ist Russland und die Türkei. Aber als EU ist es ein bisschen schwierig, da fehlen eigentlich die Druckmittel. Aber die Situation ist an sich schon für Armenien ziemlich angespannt, also wie verzweifelt die sind. Der armenische Präsident Pashinyan, der hat in der vergangenen Woche auf seiner Facebook-Seite einen Aufruf veröffentlicht, man sollte doch Freiwilligenverbände bilden, 30, 40 Leute und sich dann beim nächsten Wehrkommando melden und dann würde man in die Gruppen mit eingegliedert. Also das ist schon ziemlich heftig, dass der Präsident die Zivilbevölkerung aufruft und sagt, kommt doch bitte mit. Auch wenn ihr kein Training habt, aber wir brauchen euch jetzt.
Ich hatte da auch, ich weiß gar nicht, ob das jetzt auf diesen Konflikt bezogen war, beziehungsweise auf ja bewaffnete Konflikte in der jüngsten Vergangenheit oder aber auf den Krieg Anfang der 90er, dass auch viele Leute eben aus der armenischen Diaspora da rekrutiert wurden. Also Leute dann halt eben auch aus Amerika oder eben aus Europa, ja, dann wieder nach Armenien zurückgegangen sind, um zu kämpfen. Das hat mich auch total irgendwie an den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland erinnert, wo das ja auch, keine Ahnung, eine unüberschaubare Zahl an Bataillonen und Söldnern und, keine Ahnung, Leuten aus allen möglichen Ecken dieser Welt gegeneinander gekämpft haben.
Ja, definitiv, das stimmt. Die armenische Diaspora, die ist ja auch riesig. Also es leben ja mehr Armenier außerhalb Armeniens als im Land selber. Und es ist halt wirklich eine emotionale Sache, ja. Also ich meine, ich habe mir das dann einfach nur mal so vorgestellt. Ich lebe hier in Georgien und habe mir überlegt, wie das wäre, wenn jetzt in Deutschland, in Thüringen, Krieg wäre. Und ich wüsste, meine Freunde, meine Familie, die leben dort, die müssen vielleicht kämpfen oder sie werden Opfer von Luftangriffen. Das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation. Also viele kommen zurück und wollen da etwas machen und dann steht halt immer noch dahinter, dass es so eine emotionale Sache ist, die dann auch gerne noch mit der Religion und verknüpft wird, was dann immer ganz gefährlich ist. So, ich habe da bei Facebook Fotos gesehen, Priester, die mit armenisch-orthodoxe Priester, die mit einer Kalaschnikow posen und sagen, Artsakh, be strong, und die ganze Sache noch unterstützen und das, diesen Kampf da ja, mit unterstützen und halt offiziell aus einer religiösen Sicht halt mit supporten.
Du hast ja eben schon gesagt, klar, Georgien ist viel näher dran, damit bist du irgendwie ja auch viel näher dran, hast wahrscheinlich auch viel mehr Informationen darüber, was da gerade passiert. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wie die Berichterstattung über diesen Konflikt in den georgischen Medien ist und auch wie so eine politische Positionierung Georgiens zu diesem Konflikt aussieht?
Ja, also ganz offiziell, Georgien ist neutral. Man möchte gute Beziehungen zu beiden Seiten haben, man hat mit dem Konflikt nichts zu tun, man möchte natürlich auch Frieden in der Nachbarschaft haben und offiziell wird hier nicht Partei ergriffen. Es gab dann natürlich Berichte, die Türkei und Aserbaidschan haben keine gemeinsame Grenze, das heißt, Transporte, also auch die Gaspipelines oder Eisenbahnlinien von Aserbaidschan in die Türkei, die verlaufen über Georgien. Armenien ist da ausgeschlossen. Und deswegen gab es dann auch gleich am Anfang, als das alles losging, Ende September, gleich Berichte so, ja, Waffen und Truppen werden über Georgien nach Aserbaidschan geliefert. Und andersrum genauso, ja, russische Waffen und so werden über Georgien nach Armenien geliefert und so. Georgien hat gesagt, nein, 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 stimmt nicht, wir lassen nichts in dieser Weise zu. Das sind alles Fake News, das stimmt nicht, das sind Fehlinformationen. Trotzdem ist also wer das jetzt nicht so ganz auf dem Schirm hat, Georgien liegt nördlich von Armenien und auch von Aserbaidschan. Also es gibt Minderheiten, armenische, aserbaidschanische Minderheiten in Georgien und vor allem im Süden des Landes leben viele Minderheiten in Dörfern, die dann halt auch hauptsächlich aus Armenien oder aus Aserbaidschanern bestehen. Es gab einen Fall, dass in einer Nacht Ende September wurde ein Grenzübergang Türkei-Georgien von den Bewohnern eines armenisch geprägten Dorfes blockiert, weil vermutet wurde, die Lastwagen, die jetzt darüber kommen, die transportieren irgendwelche militärische Ausrüstung, die nach Aserbaidschan gehen. So. Gab keine Beweise, das war eine Vermutung, wer weiß, ob es stimmt, wahrscheinlich nicht. Die Polizei hat dann natürlich auch die Leute wieder nach Hause geschickt, weil ja, man kann ja nicht einfach so einen Grenzübergang blockieren. Also das ist auf alle Fälle eine Sache, die die Minderheiten hier auch mit einbezieht. Und vor allem in den sozialen Medien kann man das auch mitbekommen, dass da viel diskutiert wird. Aber an sich, Georgien ist da völlig neutral, hat da am Anfang auch eine Vermittlerrolle angeboten. Aber das war nett gemeint, aber das wurde nicht in keiner Weise angenommen oder nachgefragt von keiner der beiden Seiten.
Du hast eben auch schon gesagt, ja, Stereotype und auch ein Hass wird tatsächlich auf beiden Seiten gegenüber dem jeweils anderen geschürt. Ich habe das auch in einem Podcast, der allerdings ein bisschen tendenziös war, so gehört, dass selbst in Kindergärten Aserbaidschans schon Hass gegenüber Armenierinnen und Armeniern geschürt wird. Du bist ja nicht nur als Lehrer tätig, sondern auch als Teamer von so internationalen Begegnungen von jungen Menschen. Hast da ja auch Kontakt mit Leuten aus Armenien und auch aus Aserbaidschan. Ist das tatsächlich so? Kann man sich das wirklich vorstellen, dass da, keine Ahnung, Horrorgeschichten im Kindergarten über die jeweils anderen erzählt werden und dass wirklich ja so ein total festes Feindbild da wirklich existiert?
Also die Frage kann ich mit einem uneingeschränkten Ja beantworten, aber nicht nur für die aserbaidschanische Seite, es gilt auch für die armenische Seite. Das ist wirklich so. Es gibt natürlich Ausnahmen, klar, aber generell kann man sagen, der Hass wird geschürt von klein auf. Ja, das ist ziemlich schwer sich vorzustellen, so als wenn man aus Deutschland kommt, wenn man in Deutschland sozialisiert wurde, wenn man da zur Schule gegangen ist und so. Wir wurden ja aufgezogen in so einem Sinne der Toleranz und Brüderlichkeit und so. Aber dass man sich, also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass wir in der Schule beibekommen würden, so unsere Nachbarn, die Dänen, die Polen, die Schweizer, keine Ahnung, das ist unser Feind. Ja, das kennt man vielleicht aus Deutschland von vor über 100 Jahren, als es den Erbfeind Frankreich gab, sowas. Ja, so muss man sich das vorstellen. Das wird von klein auf den Kindern, also den Menschen vermittelt und das wird dann auch so weitergetragen. Und es gibt einfach immer wieder auch Bestätigungen dafür, gerade wenn es mal kurz eskaliert. Und ich meine, ich möchte da auch niemandem eigentlich einen Vorwurf machen. Also wenn ich mir vorstelle, dass jemand aus meiner Familie oder aus meinem Freundeskreis Opfer werden würde, ich meine, ich wäre da natürlich auch extrem emotional und das würde meinen Hass dann natürlich auch verstärken. Und das ist genau das Problem bei der ganzen Sache, dass sich das immer wieder, dass sich die Gräben vertiefen. Und was ich ziemlich schade finde, ist eigentlich, dass ich junge Leute, die ich von Austauschprojekten kennengelernt habe, die ich bei Austauschprojekten kennengelernt habe, mit denen ich auch noch in diversen sozialen Medien verbunden bin, dass die auch extrem viel Sachen in diese Richtung posten. Dass man denkt dann, ja, okay, ihr habt bei Projekten teilgenommen, da ging es um Menschenrechte, da ging es um Toleranz, um No Hate Speech und solche Sachen. Und jetzt postet ihr Sachen, ihr irgendetwas wie, ja, wir unterstützen unsere Truppen und wir müssen, und das ist unser heiliger Krieg und unsere Armee wird euch aber so richtig, also in die Richtung, wo ich denke, das ist total unreflektiert und das ist einfach nur der pure Hass. Also wie gesagt, es gibt natürlich Erklärungen dafür, aber es ist einfach sehr, sehr schade, das zu sehen. Und bei jeder Meldung, die es gibt, die darüber berichtet, über irgendwelche Vorkommnisse vom Krieg, dass Aserbaidschan hat Dörfer erobert, dann wird natürlich von der armenischen Seite, ah, das sind Fake News, das stimmt überhaupt gar nicht so. Es gibt einen Luftangriff, es sterben so und so viele zivile Opfer, so und so viele Menschen. Dann wird darauf mit Herz-Emojis und lachenden Smileys reagiert, weil das ist gut, ja, die anderen sind gestorben. Also, wo ich denke, so kann man doch nicht auf den Tod von Menschen reagieren, aber hey, es sind ja nur Armenier oder nur Aserbaidschaner. Der Hass sitzt wirklich tief, häufig, ja. Hm. Mir wurde mal gesagt, wenn du Jugendprojekte durchführst und du möchtest Armenien und Aserbaidschan mit integrieren, das ist gut, mach das. Aber achte darauf, dass vielleicht aus einem Land nur Jungs kommen und aus dem anderen nur Mädels, dann können die sich in irgendeiner Weise verstehen. Wenn du irgendwie Jungs hast, so, dann ist das zu viel, gerade in dem Alter, zu viel Testosteron, dann knallt das. Die haben gelernt, dass sie sich hassen in der Schule und jetzt lernen die zum ersten Mal jemand wirklich aus dem anderen Land kennen. Da müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein. Am 29. Oktober, am Donnerstag, da treffen sich die armenischen und aserbaidschanischen Außenminister in Genf zusammen mit der Minsk-Gruppe, also USA, Frankreich und Russland. Da wird doch mal verhandelt und vielleicht könnte das ein Schritt sein, die Gewalt zu beenden, obwohl ich glaube, wenn die Türkei da nicht mit am Tisch sitzt, könnte es schwierig aussehen. Aber das ist ein Grund zu hoffen.